intersexuell, non-binär, transident, transsexuell. Ute, blickst du da eigentlich noch durch?
Also nicht wirklich, muss ich zugeben. Aber nachdem wir ja heute einen super spannenden Gast bei uns haben, nämlich den Markus Ganserer, den grünen Landtagsabgeordneten, der sich als Transgender geoutet hat vor ein paar Tagen, habe ich mich natürlich schlau gemacht. Und ich freue mich jetzt total auf das Gespräch mit ihm. Und wir haben noch einen zweiten sehr, sehr spannenden Gast heute auch im Gespräch. Deshalb ist es ein wirklich Special-Podcast heute. Die Barbara Miller, die Regisseurin von dem Film Female Pleasure, der auch vor kurzem erst in den Kinos angelaufen ist. Die werden wir auch noch einiges fragen zur sexuellen Gleichberechtigung der Frauen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute unserem Namen MWD echt mal alle Ehre machen. Los geht's.
Ja.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Lisa Susu-Hahn und Ute Möller.
Herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers. Oh, ihr hört schon, die Ute ist heute echt ganz schön erkältet. Ich habe meine Erkältung gerade erst ausgestanden. Bei der Ute befindet sie sich gerade.
Du konntest mich auch nicht anstecken, weil du warst in Tel Aviv krank.
Ja.
Und nicht in Nürnberg.
Ja,
krank.
Genau.
Also richtig habe ich es nicht.
Als anständiger Arbeitnehmer war ich natürlich im Urlaub krank.
Und ich bin, obwohl ich krank geschrieben bin, heute drin und mache diesen Podcast. Ist das anständig oder nicht?
Das ist Engagement, Ute.
Ja, genau.
Ich finde es super, dass du gekommen bist, weil ganz alleine hätte ich das zwar auch gemacht, aber es wäre nur halb so schön geworden. Wir haben mit Markus Ganserer gesprochen, wirklich lange und ausführlich über sein Coming Out als Transidentäre. Wie sagt man denn jetzt, Ute, erklär doch bitte mal die ganzen Begriffe.
Naja, es geht ja darum, dass es Menschen gibt, die sich nicht nur zu einem Geschlecht zugehörig fühlen, die also nicht so wie die meisten Menschen binär sich definieren, also entweder als Frau oder als Mann, sondern die eben nicht binär leben und die zwischen verschiedenen Geschlechteridentitäten wechseln oder sogar sagen, ich habe gar keine eindeutige. Transsexuell sind eben diejenigen, die ihr biologisches Geschlecht tatsächlich ändern wollen, durch Hormone oder Operationen, die sagen, ich will nicht länger als Frau oder als Mann leben, sondern ich möchte in das andere Geschlecht, als das andere Geschlecht leben, weil das eben mein eigenes Selbstverständnis tatsächlich ist. Und dann gibt es eben die Intersexuellen, die Geschlechtsorgane von beiden Geschlechtern haben und was ja ganz schlimm ist, weil dann ja oft die Kinder noch tatsächlich operiert werden, um dann einem Geschlecht zugeordnet werden zu können. Ja, und Markus Ganserer sagt, er ist
Transident.
Transident, genau, weil er sowohl als Mann wie auch als Frau gerne lebt. Also er hat nicht das Gefühl, zumindest nicht jetzt, dass er sich da entscheiden muss, sondern dass beides zu ihm als Person absolut dazugehört.
Ja, wir haben das Gespräch schon im Vorfeld geführt. Es war sehr interessant. Wir haben ihn gefragt, was eigentlich besser ist, Mann oder Frau, wie es eigentlich dazu kam, wie es sich anfühlt, als Frau über die Straßen zu laufen, was für ihn überhaupt Frau sein bedeutet und ob er sich vielleicht sogar vorstellen kann, zukünftig als Frau in den Landtag zu gehen.
Und er hat es nicht ausgeschlossen.
Ja. Ne? Jetzt hast du schon gespoilert, Ute. Ja, hier kommt das Gespräch mit Markus Ganserer. Viel Spaß damit.
Also wir freuen uns ausnehmend und sehr, den grünen Landtagsabgeordneten Markus Ganserer heute bei uns im Podcast MWD zu Gast zu haben. Markus Ganserer hat sich geoutet vor wenigen Tagen. Er sagt, er ist Transgender oder Transident, glaube ich, ist eher das Wort, das er gerne benutzt. Aber das kann er uns gleich alles nochmal erklären. Also er lebt als Mann und als Frau. Er hat vor 10 Jahren entdeckt, dass beide Teile Teil von ihm sind. Und als MWD, männlich, weiblich, divers, ist das Diverse ja ein ganz wichtiges Anliegen und Thema auch für uns. Und wir freuen uns einfach jetzt sehr. Herr Ganserer, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Vielleicht können Sie für uns, nicht jeder hat es gelesen, obwohl es durch die Medien natürlich gegangen ist in den letzten Tagen, wie Sie entdeckt haben, dass Sie Mann und Frau sind zugleich. Oder vielleicht könnten Sie uns auch nochmal erklären, wie das für Sie genau ist. Also haben Sie der männliche, der weibliche Teil, wie haben Sie es gefunden, wie haben Sie das für sich entdeckt? Wie war das?
Nun, das Thema Transgender ist ein sehr schwieriges. Einmal ist es ein sehr sensibles Thema, weil die Betroffenen entweder in der Anonymität nicht geoutet leben, mit niemandem sprechen können und darunter oftmals auch enorm psychisch leiden. Es ist aber auch ein sehr schwieriges Thema, weil es unterschiedliche Betroffenheiten gibt, weil es eben nicht nur männlich und weiblich gibt, nicht nur eine binäre Welt, wo ganz klar und deutlich ist, man ist und fühlt sich so, wie man biologisch geboren ist, sondern es gibt dazwischen eben einen ganzen bunten Regenbogen an Möglichkeiten. Es gibt aber auch Menschen, die transsexuellen Menschen, für die vollkommen klar ist, dass sie im falschen biologischen Körper geboren worden sind, dass sie sich nicht nur dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, sondern dass sie eben den ganzen Weg der Transition gehen wollen und eben wirklich in ihrem gefühlten Geschlecht auch leben, einschließlich der Geschlechtsanpassung. Das ist eben deswegen so schwierig, weil es nach wie vor meiner Meinung nach weitgehendes gesellschaftliches Tabu ist, die Betroffenen oftmals nicht davon reden können und die Betroffenheiten sehr unterschiedlich sind. Ich weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, was ich emotional durchgemacht habe, die ganzen letzten Jahre, die ganze Alltagsdiskriminierung, die Diskriminierung aufgrund der unzureichenden, völlig veralteten Rechtslage, die transsexuelle Menschen durchmachen müssen, die kann ich nur erahnen, die kann ich nur nachvollziehen. Von dem her kann ich schwer als Person für alle Betroffenen sprechen. Und es, glaube ich, ist auch für die Gesellschaft schwierig, mit den ganzen verschiedenen Begriffsdefinitionen zurechtzukommen. Die haben meiner Überzeugung durchaus eine Berechtigung, weil es eben unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Die sind aber oftmals eben, weil die gesellschaftliche Debatte nicht offen geführt wird, für breite Teile der Gesellschaft vielleicht schwer nachvollziehbar. Wie ist es bei mir? Ich weiß seit 10 Jahren, dass ich mich persönlich, als Person eben nicht nur den rein männlichen Teil zuordnen kann, dass wesentliche Teile meiner Persönlichkeit sich eben wie eine Frau fühlen. Das ist für mich keine Verkleidung. Das ist nicht nur einmal Frauenkleider anziehen und dann legt man die ab und dann hängen die in den Schrank, sondern sowas begleitet mich eigentlich tagtäglich vom Aufstehen früh morgens bis spät abends. Das sind Sachen, die man einfach nicht los wird und die einen dann eben enorm quälen, weil man sich als nicht geouteter Mensch eben auch nicht ausleben kann. Ich weiß, dass ich das dringende Bedürfnis habe, dass ich eben auch für meine Umwelt so wahrgenommen werden möchte, wie ich mich fühle, eben nicht nur als Mann, sondern eben wesentliche Teile meiner Persönlichkeit, die sich wie eine Frau fühlen, und das will ich ausleben. Damit will ich nicht auffallen, sondern ich möchte einfach so wahrgenommen werden. Also mir geht es da nicht um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern einfach so leben können, wie man sich fühlt oder Frau sich fühlt.
Wie geht's Ihnen jetzt nach dem Outing?
Es ist für mich wahnsinnig befreiend, endlich einfach zu mir zu stehen. Ich brauche keine Paranoia mehr haben, wenn ich einmal als Mann Damenschuhe in ein Schuhgeschäft anprobiere. Ich kann endlich auch mit meiner Frau als Frau im Alltag was unternehmen, ohne die wahnsinnige Angst zu haben, entdeckt zu werden, ohne die Angst zu haben, eben irgendwo auf der Straße einem Bekannten in die Arme zu laufen, der dann entsprechend reagiert und dann sozusagen dieses Fremdouting, von dem man ja eben auch entsprechend Angst hat, das ist vorbei. Das ist für mich wahnsinnig befreiend. Ich kann, glaube ich, jetzt erst auch eben diese Teile meiner Persönlichkeit auch wirklich natürlich nicht nur ihr Leben, sondern auch dann noch mehr über mich selbst erfahren.
Was bedeutet es denn für Sie, als Frau, sich als Frau zu präsentieren? Wie sehen Sie denn dann aus? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Nun, ich glaube, ich bin da auch erst nochmal dabei, meinen persönlichen Stil zu finden. Ich definiere Frau sein ja auch nicht über die Höhe der Absätze. Es geht da eben nicht darum, aufzufallen, und das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich als Frau in der Innenstadt bummeln gehe oder ob ich abends einmal zum Tanzen gehen möchte. Da geht's mir in der Innenstadt eher darum, als Frau wahrgenommen zu werden, auch mit den ganzen Mängeln. Das ist mir durchaus bewusst. Es ist vielleicht für jemanden, der mich als Person der Öffentlichkeit kennt, schwer nachvollziehen, dieser barttragende Förster, dieser Grüne, dass der dann als Frau oder Männer als Frau in Erscheinung tritt, natürlich entsprechend darunter leidet, dass man allein schon an den Bartschatten erkennt, dass es sich hier um keine echte Frau handelt, keine biologische Frau. Das hören ja die Zuhörer ja auch, dass ich sehr männliche, sehr dunkle Stimme habe, die ich so nicht verstecken kann. Das sind Punkte für jemanden, der komplett in seinem gefühlten Geschlecht leben möchte, immer enorme Herausforderung daran zu arbeiten. Also es gibt Stimmtrainingen, wo man eben auch seine Stimme trainieren kann. Das habe ich alles bisher noch nicht mitgemacht, aber einfach als Frau für die Umwelt wahrgenommen zu werden. Vielleicht ein anschauliches Bild. Natürlich habe ich auch Fotos von mir gemacht mit Handy, aber als ich diesen Sommer Passbilder machen habe lassen und dieses Passbild das erste Mal in der Hand hatte, das war für mich so ein bewegender Moment, weil ich das erste Mal mit diesem Bild mich oder diese Teile, diesen weiblichen Teil meiner Persönlichkeit das erste Mal wahrgenommen habe. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, das erste Mal sich selbst den Spiegel entdeckt und sich selbst erkennt, wo mir so klar war, ja, das ist ein Teil von mir, ein wesentlicher Teil von mir. So fühle ich mich und so möchte ich auch wahrgenommen werden und so trete ich auch oder möchte auch der Umwelt gegenüber so in Erscheinung treten.
Was sind denn für Sie so Attribute, die zum Frausein dazugehören? Also ich habe gelesen, Sie haben gesagt, also wenn Sie als Mann rausgehen, dann schnell eine Jeans und ein Hemd drüber gut ist. Und dann zumindest wurden Sie so zitiert, dass Sie sagen, aber wenn Sie als Frau das Haus verlassen, verwenden Sie viel mehr Zeit darauf, was Sie anziehen und so weiter. Also was sind so Attribute der Weiblichkeit, die Sie einfach gerne, mit denen Sie gerne rausgehen, die Ihnen gut tun, die für Sie wichtig sind?
Auch das ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte, weil ich glaube, dass wir alle, und ich bin eben auch nur ein Teil der Gesellschaft, von klein auf in dieser Gesellschaft geprägt worden bin und wir alle geprägt werden mit entsprechenden Geschlechterklischees, allein die Farben blau und rosa, die Frage, was bekommen die kleinen Kinder zu spielen, mit was sollen, welchen Spielzeug sollten sie sich beschäftigen, wie hat der Mann zu sein, was dürfen Frauen, Mann hat stark zu sein, durchsetzungsstark, Frau darf emotionaler sein. Ich finde, das sind alles Geschlechterklischees, wo ich meine, es wäre echt an der Zeit, diese Klischees niederzureißen. Ich finde es auch Männern gegenüber nicht gerecht, dass Männer in unserer Gesellschaft so wenig Gefühle zeigen dürfen, zeigen sollen. Ja, darunter, glaube ich, leiden auch viele Männer. Ich persönlich weiß, ich, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Wer mich als Mann wahrnimmt, glaube ich, nimmt mich dann eher so wahr, dass ich ziemlich impulsiv sein kann, lautstark. Ich weiß aber, dass wesentliche Teile von mir eigentlich so nicht sind. Mit der Zeit legt man da auch als Mann einen entsprechenden Schutzpanzer zu. Also für einen Menschen, der emotional ist und nah am Wasser gebaut, ist es dann oftmals schwieriger, Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen, solange diese Geschlechterrollen und Geschlechterklischees entsprechend einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Und das sind so Teile, wo ich auch merke, also wo mir auch meine Frau sagt, dass ich als Frau wesentlich sanfter bin, nicht so aufbrausend. Das sind wohl so Teile. Es ist wahnsinnig schwer, das alles so wirklich passgenau in Worte zu fassen, aber da, wo ich merke, das sind Teile meiner Persönlichkeit, die mit den typisch männlichen Geschlechterrollenklischees einfach nicht irgendwie übereinstimmen.
Ich stelle jetzt mal eine These auf, weil ich erkläre mir Phänomene solcher Art immer sehr gerne. Ich sage nicht, dass sich jeder das erklären muss, warum er so ist, wie er ist oder warum er spezielle Bedürfnisse oder Vorlieben hat. Aber ich denke immer gerne drüber nach und ich stelle jetzt mal die These auf, dass gerade weil diese Bipolarität in unserer Gesellschaft existiert zwischen Mann und Frau und gerade weil Männer in spezielle Rollen gedrängt werden und Frauen in spezielle Rollen gedrängt werden, vielleicht kommt es deshalb überhaupt erst zu solchen Phänomenen. Also ich behaupte jetzt mal, wenn Sie nicht in Ihre männliche Rolle gedrängt worden wären von der Gesellschaft und Sie sind vielleicht gar nicht so, wie die Gesellschaft Ihnen vorschreibt, dass Sie zu haben sein sollen als Mann, dass Sie deswegen sagen, hey, ich will auch emotional sein dürfen, ich will auch mild sein dürfen und ich darf es nur dann sein, wenn ich mich auch als Frau rein äußerlich präsentiere. Was halten Sie von der These?
Ich weiß nicht, ob diese These verfängt. Wenn man sich andere Kulturkreise ansieht, ich bin jetzt kein Ethnologe und habe die Völker Nordamerikas nicht studiert, dann kommt dieses Phänomen der Transidentität schon seit vielen Jahrtausenden vor. Und bei den Native Americans in ihrem Kulturkreis schon lange bekanntes Phänomen, dass sich Menschen, die im männlichen Geschlecht geboren wurden, eben als Frau fühlen und dann auch die Rolle der Frau gelebt hat. Und umgekehrt, auch das kennen die Indianervölker Nordamerikas, die Native Americans, und in denen ihren Kulturkreisen wurden ursprünglich solche Menschen nicht als absonderbar angesehen, sondern als was ganz Besonderes. Transfrauen, Männer, die sich als Frau gefühlt haben und als Frau gelebt, waren oftmals weiße Medizinmänner und umgekehrt Frauen, die im biologischen Geschlecht der Frau geboren wurden und die männliche Rolle eingenommen haben, wurden nicht selten auch Häuptlinge von ihren Stamm. Also dieses Phänomen ist mit Sicherheit kein Phänomen der Neuzeit und nicht nur in unserer westlichen Kulturkreisen bekannt, sondern schon sehr lange.
Aber mich würde es wirklich interessieren, weil ich mich das immer gefragt habe, wenn man Männer sieht, die eben als Frauen durch die Stadt gehen und im Moment ist es für mich ein Mann, der als Frau durch die Stadt geht. Sie können vielleicht noch mal beschreiben, wie ihre Wahrnehmung dann in dem Moment ist, dass man ein Gefühl des Befremdetseins hat, dass man denkt, was und auch gerade, wir haben vorher auch drüber gesprochen, die Art der Kleidung ist oft sehr klischeehaft, also Röcke, hohe Absätze, voluminöse Haare und dann hat man manchmal das Gefühl, warum muss es dieses Bild von Frau sein? Sie könnten ja auch einfach weniger klischeehaft gekleidet sein. Also warum ist es so wichtig, auch sich deutlich zu schminken? Schminken vielleicht nochmal, klar naheliegender, weil es natürlich was direkter mit dem Sein oder mit der Verwandlung auch zu tun hat in dem Moment. Aber warum ist es so, warum ist es dieses Bild? Sie haben ja auch das Bild an der Süddeutschen gehabt mit Minirock und so. Warum ist es das? Also warum kann es nicht auch die Jeans mit Bluse sein?
Genau, so wie wir hier zum Beispiel als Frauen auch sitzen. Ne? Ja.
Warum? Also das frage ich mich wirklich oft.
Also erst einmal möchte ich da widersprechen, es sind dann eben keine Männer in Frauenkleidern, sondern Transgender-Menschen. Wie gesagt, es gibt da eine ganze Bandbreite Menschen, transidente Menschen, die eben ihr komplettes Leben dann in dem gefühlten Geschlecht leben bis hin zu Transsexuellen, die eben auch eine Geschlechtsanpassung anstreben, die danach dann auch nicht mehr als Transsexuelle wahrgenommen werden wollen, sondern dann endlich das sind, was sie sind, in ihrem gefühlten Geschlecht angekommen und transidente Menschen, oder Non-Binäre, die zwischen den Geschlechtern wechseln, aber die wollen dann eben nicht als Männer in Frauenkleidern wahrgenommen werden, sondern eben als Frau. Und das ist vielleicht der Grund, warum diese Klischees, weil eben ohne entsprechenden medizinische Unterstützung, Bartepilation, Stimmtraining, dann auch anpassende Operationen, natürlich eben für die Außenwelt klar ist, dass eben sich es hier nicht um eine biologische Frau handelt, sondern irgendwas dazwischen oder eben transidenten, transsexuellen Menschen. Und das ist vielleicht eine Erklärung, warum dann zum Teil klischeehafte Kleidung. Ich fühle mich aber als Frau in einer Jeans genauso wohl. Ich glaube, das ist einfach die Frage der persönlichen Entwicklung und auch eine Frage, des Anlasses. Also ich glaube ja auch, dass sie nicht unbedingt Tag ein, Tag aus nur in Hosen unterwegs sind. Will ihnen da, also genau, wie man sich halt fühlt. Und im Sommer ist vielleicht Rock angebrachter und bequemer wie eine lange Jeanshose. Aber mir persönlich geht's da eben nicht nur um aufzufallen, sondern eben auch wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, entsprechender Rock oder Nagellack, vielleicht so der Wunsch dann eben da ist, das Weibliche, das vielleicht teilweise auch noch klischeehafte Weibliche zu unterstreichen, zu betonen, um die nach wie vor deutlichen männlichen Merkmale eben zu kaschieren. Das, glaube ich, ist so eine Erklärung.
Wahrgenommen zu werden, was heißt das für Sie?
Ja, dass man wahrgenommen, dass man eben nicht als Herr in Frauenkleidern angesprochen wird, sondern eben als Frau. Mir muss dann keiner die Tür aufhalten und ich kann Kerle auf den Tod nicht ausstehen, die einen dann eben auch nur als Sexobjekt betrachten, aber dass man einfach vom äußeren Erscheinungsbild hier so wahrgenommen wird, das ist eine Frau oder ein transidenter Mensch und eben nicht nur eine Verkleidung.
Mhm. Was ist denn eigentlich besser, Mann oder Frau zu sein?
Schwierig. Da bin ich vielleicht auch nicht unbedingt der ideale Mensch, um das zu beantworten, weil ich eben den Alltag bisher als Frau noch nicht gelebt habe. Und von dem her kann ich über die Erfahrung, die transsexuelle Menschen oder Transidente, die wirklich den Alltag im gefühlten Geschlecht leben, auch nicht aus eigener Erfahrung berichten. Also den ganzen Alltagssexismus, den Frauen oft noch erleben, den erlebe ich. Bisher war ich ja eben noch, weil nicht geoutet, auch nur relativ selten in der Rolle als Frau oder meinen weiblichen Teil gelebt, sondern dass ich da bisher wenig so negative Erfahrungen gemacht habe und deswegen auch nicht sagen kann, was letztendlich besser ist. Ich weiß nur, was sich für mich besser anfühlt, wo ich mich wohler fühle. Und das ist eindeutig für mich der weibliche Teil. Als Mann, da ist sowieso egal, was man anzieht. Aber es geht da nicht nur um die Äußerlichkeiten, sondern vielmehr um die Gefühlslage. Mhm.
Wie entscheiden Sie, wann Sie als Frau gerne sein, leben möchten? Welcher Tag das ist?
Auch das ist wahnsinnig schwierig und das ist eben ein Teil des Leidens von nicht geouteten Menschen. Sie können dann ja nicht nach Gefühlslage entscheiden. Sie können nicht sagen, der Samstag ist nicht genug, am Sonntag, da will ich auch weiter Frau sein. Wenn Sie am Sonntag irgendwelche Termine haben, nicht geoutet sind, dann können Sie dann einfach in Frauenklamotten entscheiden, auftreten. Ich weiß aber, wie sich das anfühlt, wenn Sie eben die Rolle nicht wechseln wollen, wie sich da wesentliche Teile Ihrer Psyche dagegen sträuben, hier die Rolle zu wechseln, wie schwer dann oftmals so ein Rollenwechsel fällt, den man dann nicht nach Gefühlslage eben machen kann, sondern nur nach den Möglichkeiten, wo man Freizeit hat, wo man nicht mit Bekannten irgendwo unterwegs ist, sondern eben wirklich einmal die Möglichkeit hat, für sich als Frau selber was zu machen, wo man dann eben nicht diesen Zwangsouting unterworfen ist. Und das ist eine sehr drückende Lebenssituation. Das weiß ich auch von Gesprächen mit vielen Betroffenen. Es gibt vielleicht Menschen, die man dann vielleicht eher unter Transvestiten beschreibt, die aus Spaß vielleicht auch mal zum Auffallen Frauenkleider tragen und die dann in den Schrank hängen und gut ist. Das dringende Bedürfnis, eben auch diese Rolle auszuleben und dann aber nicht ausleben können, das ist oftmals wahnsinnig erdrückend für die Betroffenen.
Wollen Sie es ändern? Wollen Sie auch künftig in der Politik selbstverständlicher beides sein?
Das ist eine schwierige Frage, die ich ehrlich gesagt für mich auch gerade noch nicht beantworten kann. Ich weiß, dass Teile der Betroffenen, vielleicht vor allem auch transsexuelle Menschen, ich für die polarisiere, weil ich mich so nicht eindeutig oder noch nicht eindeutig einordnen kann, weil ich für mich einen heiden Respekt vor dem ganzen Weg. Ich habe für mich nicht das dringende Bedürfnis, eine Geschlechtsanpassung zu machen. Und ich habe einen heiden Respekt davor von Menschen, die irgendwo den Weg dazwischen suchen. Solange die Rechtslage so ist, wie sie in Deutschland ist, ist allein die Rechtslage für betroffene Transsexuelle wahnsinnig diskriminierend mit den ganzen Problemen und für Menschen, die dieser Diskriminierung der Gesetze aus dem Weg gehen wollen und versuchen irgendwo dazwischen, also eben als transidenter Mensch komplett in der Frauenrolle zu leben, gibt es dann nochmal komplett neue Schwierigkeiten, denen ich in meiner Lebenssituation, der zwischen den Geschlechtern wechselt, vielleicht auch für die Betroffenen elegant aus dem Weg gehen kann. Wenn ich irgendein Geschäft abschließe als Mann und mit meinem Personalausweis komme, da gibt es keine Fragen. Aber für Menschen auch für Transsexuelle, die den Weg durch die Gesetzgebung durchlaufen wollen, fordert ja momentan das wirklich antiquierte Transsexuellengesetz, dass sie erst einmal den Alltagstest bestehen. Also sie müssen ein Jahr in der Regel in der Rolle der Frau leben, ohne dass sie ihren Personalausweis ändern können, ohne dass sie ihre Kreditkarte geändert wird. Und dann kommen sie bitte mal als Frau in irgendein Geschäft, sagen, sie möchten ein Auto kaufen, müssen Personalausweis vorlegen, was das oftmals für schwierige Sachen sind, auch beim Arbeitgeber oder wenn sie ein Zeugnis möchten oder sich irgendwo bewerben. Das sind wirklich unhaltbare Zustände. Da braucht es eben auch eine Änderung der Gesetzeslage, um den Menschen auch gerecht zu werden. Das alles bleibt mir erspart. Ich bitte auch nur für die Betroffenen um Verständnis. Ich weiß, dass ich da als Person nicht für alle sprechen kann. Ich weiß um die differenzierten Probleme der einzelnen Gruppen und hier braucht es eben ganz dringend eine offene gesellschaftliche Diskussion und Debatte, um wirklich den einzelnen individuellen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Hier braucht es dringend gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz. Es braucht aber auch eine Änderung der Rechtslage.
Und Ihr Outing jetzt war ja wahrscheinlich auch motiviert dadurch, ne, dass Sie sich selber gesagt haben, mein Beispiel kann was verändern?
Also ich möchte bei der Gelegenheit oder die Gelegenheit nutzen, um mich zu bedanken bei all den Menschen, die hier mir persönlich mit teilweise sehr berührenden und sehr persönlichen Antworten Mut zugesprochen haben. Das war überwältigend. Ich habe so viele persönliche Zuschriften bekommen, nicht nur die positiven Äußerungen in den sozialen Medien, sondern eben auch persönliche Nachrichten von Freunden, von Bekannten mit Anrufen, SMS, aber auch mir fremde Menschen, die das dringende Bedürfnis hatten, mir dann auch per E-Mail über meine Homepage oder direkte Facebook-Nachricht zu schreiben. Das war echt überwältigend. Das waren im Prinzip von den direkten Nachrichten nur positive Rückmeldungen. Das ging bei mir echt tief ins Herz. Das hat mir eben die Kraft wieder zurückgegeben, die ich zum Schluss einfach nicht mehr hatte. Ich weiß, dass mit meinem Outing erst einmal noch gar nichts erreicht ist. Die Tür für offene gesellschaftliche Debatte, die habe ich da auch erst einmal nur ein bisschen mit aufgestupst. Und von der Rechtslage ist ja erst einmal noch gar nichts geschehen. Das ist jetzt erst der Anfang. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute hier sein darf, zu den Zuhörerinnen und Zuhörern reden kann. Aber diese Debatte muss dringend weitergeführt werden, weil eben die Äußerungen in den sozialen Medien, der Spott, die Häme und teilweise wirklich homophobe, transphobe Beleidigungen eben zeigen, dass diese Akzeptanz und Toleranz eben noch nicht da ist. Und deswegen braucht es hier offene gesamtgesellschaftliche Diskussion.
Das ist ja die spannende Frage auch beim Feminismus. Ja? Wie viel 100 Jahre kämpfen Frauen um Gleichstellung? Ja. Einfach nur um Gleichberechtigung. Ja. Und es gibt immer noch so viele Punkte, wo sie einfach nicht da ist. Und wo es aber auch gesamtgesellschaftlich akzeptiert ist, dass sie nicht da ist.
Ja. Ja, das sehen wir auch bei der gesamten Queer-Politik. Also für lesbische, homosexuelle Menschen wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten rechtlich sehr, sehr viel erreicht. Das sind noch ein paar Unebenheiten, die noch korrigiert oder rechtlich verbessert werden müssen. Aber die gesellschaftliche Debatte ist da wesentlich weiter wie beim Thema Transgender. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch meistens oder in alle es gibt eben in der Gesellschaft auch bei Schwulen und Lesben immer noch Vorbehalte, Vorurteile und deswegen braucht es auch hier, obwohl wir rechtlich schon sehr viel erreicht haben, dringend auch noch weiter das Werben um Akzeptanz und Toleranz.
Aber ich glaube, es geht das, nicht nur mit Rechtlichem, oder?
Genau.
Also, letztlich ist es auch eine Frage der Erziehung. Also ich schildere Ihnen meine Situation. Ja. Meine Tochter, Kleinstadt, ne, Dorf, wir gehen in die Eisdiele, da sitzt ein Mann in Frauenkleidung. So. Und sie guckt ihn an und sagt, Mama, wieso hat der Absätze an? Was ist das? So, und jetzt ist es ja meine Aufgabe als Mutter, darauf zu reagieren. So, und jetzt kann ich sagen, der hat einen Knall oder der kostümiert sich halt oder der ist besoffen. Oder ich kann versuchen zu erklären, dass es eben Menschen gibt, die viele Identitäten in sich haben und die viele Seiten haben und die halt mal so oder so existieren oder die beides ausleben. Also ich, für mich ist das immer genauso wie beim Feminismus auch eine Frage der Erziehung letztlich. Also dass ich ganz viel in, wie ich mit den Kindern schon über Dinge spreche, das ist für mich sozusagen der Ansatz oder der Anfang auch, wo sich Gesellschaft verändert. Und weiß ich nicht, sind Sie da optimistisch, dass wir das langfristig mal hinkriegen, weil Gesetze hin oder her, aber es muss ja auch sich in den Menschen was ändern. Das können ja Gesetze vielleicht nicht unbedingt alleine bewirken.
Gesetze können das alleine nicht machen. Die können nur einen Teil der Diskriminierung abstellen, können Verbesserungen der Lebenssituation bringen. Aber es braucht ganz dringend nebenbei eben auch den gesellschaftlichen Dialog. Sie haben vollkommen recht, es geht in der Erziehung an von den Kindern, es geht aber über die Schulen bis ins Berufsleben hinein weiter. So wie es eben Gleichstellungsbeauftragte in den Unternehmen immer noch bedarf, obwohl wir schon 100 Jahre Frauenwahlrecht haben, braucht es, glaube ich, auch hier bei dem Thema Transgender, queere Politik auch noch wahrscheinlich über viele, viele, viele Jahrzehnte eben das Ringen und Werben für Akzeptanz und Toleranz.
Würden Sie denn sagen, dass Sie als Frau eine feministische Frau sind?
Ich hoffe, dass ich als Mann auch feministischer Politiker bin, auch wenn Genderpolitik, Frauenpolitik nicht unbedingt zu meinen Hauptaufgabenbereichen gehört. Aber ich weiß sehr wohl, dass wir vielleicht aufgrund der sozialen Geschlechterrollen deutliche unterschiedliche Ansprüche von Mann und Frau haben, die auch bei politischen Abwägungen berücksichtigt werden müssen. Erlauben Sie mir kurz da ein Beispiel zu geben. Ich war jetzt über 3,5 Jahre in der Enquete-Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Also wir haben uns über die Parteigrenzen hinweg mit Expertinnen und Experten sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land erreichen können. Bayern geht es gut, wirtschaftlich ausgesprochen gut. Nichtsdestotrotz entwickeln sich die unterschiedlichen Landesteile unterschiedlich. Und nichtsdestotrotz der guten wirtschaftlichen Lage haben wir das Phänomen, dass viele junge Menschen den ländlichen Raum verlassen. Warum ist es so? Es reicht einfach nicht, irgendwo ein Gewerbegebiet auszuweisen und für Arbeitsplätze zu sorgen, weil das Leben für die meisten Menschen nicht nur aus Arbeit entsteht. In den ostdeutschen Bundesländern, die von dieser Flucht junger Menschen noch viel intensiver betroffen sind, gibt es Untersuchungen zu Haltefaktoren. Also welche Faktoren sind entscheidend, dass junge Leute hier bleiben oder nach der Ausbildung zurückkommen? Und da haben wir in diesen Untersuchungen ganz deutlich herausgearbeitet und festgestellt, dass Frauen andere Ansprüche haben als Männer. Die Frage, ob junge Frauen nach der Ausbildung wieder zurückkommen, hängt in einem wesentlich höheren Maße von der Ausstattung von Kindererziehungseinrichtungen, von der Möglichkeit der Kinderbetreuung und auch von dem Vorhandensein von einem gut funktionierenden ÖPNV ab. Frauen legen auf solche Faktoren einen wesentlich höheren Stellenwert wie Männer. Hier unterscheiden sich eben die verschiedenen Geschlechter. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse muss man in der Politik auch berücksichtigen. Frauen und Feminismus.
Weil das ja auch eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Ne? Weil es könnten ja auch Männer sich mehr der Kindererziehung annehmen, dann würden
klar,
wir auch fragen, wo ist die nächste Krippe?
Ja. Das liegt natürlich an den konstruierten Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Ist so wünschenswert, wie es wäre, diese Mauern einzureißen, werden wir das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen erreichen, indem wir einfach einen Schalter umlegen. Und solange sich das noch unterscheidet, glaube ich, muss man heute auch wirklich sich bewusst sein, dass es hier unterschiedliche Bedürfnisse gibt und eben dann auch entsprechend diese unterschiedlichen Bedürfnisse in den politischen Entscheidungen mit berücksichtigen.
Das schon, aber wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
Ob ich ein Feminist bin als Frau.
Genau,
also ich würde mir, also ich hoffe, dass ich als Mann genauso Feminist bin wie als Frau.
Mhm. Ich frage es einfach, was mich wirklich interessiert. Ihre Kinder, wie nehmen Sie sie wahr?
Wie meine Kinder mich wahrnehmen? Ja. Also meine Kinder kennen aber Vorzeichen und ich habe ihnen das erklärt und die Kinder haben das ausgesprochen locker aufgenommen. Das war so, wie wenn ich ihnen erklärt habe, dass ich mir jetzt neue grüne Jacke kaufe, weil mir grün besser gefällt wie blau. Kinder sind da wahnsinnig offen und nehmen die Welt so, wie sie sich darstellt. Die sind noch vorurteilsfrei. Und das würde ich mir heute auch von den Erwachsenen wünschen, dass sie die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind.
Wie alt sind denn die Kinder?
Die sind 6 und 11.
Da muss man halt auch nur hoffen, dass dann die Klassenkameraden genauso tolerant sind, ne? Weil daran scheitert es dann oft, dass die Kinder selber das super aufnehmen, aber dann von den Klassenkameraden irgendwie geärgert werden deshalb, ne? Weil vielleicht deren Eltern nicht so tolerant sind.
Ja, aber das ist natürlich bedauerlich, wenn es so ist. Mhm. Aber ich finde, das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, weil das letztlich ein wunderbarer Anlass ist zu diskutieren und dass auch Schule sich solchen Themen stellen muss.
Ganz dringend, ja.
Das finde ich so wichtig. Also wir haben gleich noch ein Interview mit der Barbara Miller, die Female Pleasure, diesen Film gemacht hat, der gerade in den Kinos ist, wo 5 Frauen erzählen von Diskriminierung, von Sexismus. Und wo auch ein Thema ist, eine Frau aus Somalia kämpft also sehr gegen diese Genitalverstümmelung und die auch sagt, und bislang kommt in den meisten Biologiebüchern die Klitoris überhaupt nicht vor. Also das wird nicht thematisiert, dass die Frau auch ein Lustorgan hat, ja, also das ist kein Thema. Und so gibt es so viele Tabus noch im Umgang mit unserer Körperlichkeit. Der Körper ist noch so ein Tabu in unserer Gesellschaft. Und deshalb finde ich auch so wichtig, was Sie tun, weil wir reden darüber und ich hoffe eben, dass über Ihre Kinder, vielleicht auch Schule und dann andere Schulen, dass man erkennt, dass das Themen sind, dass es Seiten unserer Menschlichkeit sind. Und wenn wir darüber reden, je mehr wir darüber reden, desto selbstverständlicher wird es. Ne? Und deshalb finde ich so super, dass Sie das gemacht haben, weil es ist schon so eine Hoffnung. Also je mehr man redet, ist ja
desto weniger ist ein Tabuthema.
Ja, genau. Raus aus diesen Tabus einfach zu kommen. Es ist ja auch wie mit dem Feminismus. Oh, Feministinnen, wie seid ihr doof und ihr seid doch so spaßfrei oder so. Aber wenn man eben zeigt, dass es eigentlich nur um den simplen Fakt der Gleichstellung geht, dann nimmt man so dieses ganze Brimborium darum heraus. Ne? Also deshalb finde ich, je offener man darüber redet, umso mehr hat man die Chance, dass es Teil unserer Gesellschaft wird. Das ist meine Hoffnung. Weiß ich nicht.
Meine Hoffnung ist, dass sich die Geschlechter zukünftig nicht mehr so stark unterscheiden. Also, dass wir uns biologisch unterscheiden, das wird immer so sein. Also nicht immer, natürlich. Aber dass Frauen auch weiterhin Kinder bekommen, lässt sich auch nicht so schnell ändern. Wobei es da auch schon Möglichkeiten geben sollte in der Zukunft. Aber ich würde mir wünschen, dass Frauen und Männer nicht so bipolar wahrgenommen werden, als aktiv und passiv und emotional und rational und so weiter und so fort. Dann wäre schon viel geholfen.
Ja.
Ja. Und anzuerkennen, dass die Welt eben nicht bipolar ist, genau. Sondern dass es eben auch non-binäre Menschen gibt, die sich da überhaupt nicht einordnen lassen oder eben beide Teile in sich tragen und auch so lieben möchten.
Wobei das ja auch verrückt ist, dass man, wenn man von sich selber redet, also ich bin auch gerne mal so ein bisschen der dominantere Typ, sag ich mal.
Ja, das merke ich auch manchmal
so
hier
in Diskussionen oder so. Dass man dann das komischerweise assoziiert mit sowas wie, das ist könnte mein männlicher Teil sein, oder das ist aber männlich,
das ist totaler Quatsch.
Dass ich so dominant. Also diese Zuordnungen, letztlich wirklich, wenn diese Zuordnungen fallen würden, wenn es nur noch um die Person ginge, die halt ist, wie sie ist,
das
wäre doch eine tolle Utopie, oder? Also, ich fand das großartig.
Das würde ich mir auch wünschen.
Ja. Ist es denn für Sie noch ein Moment, wo Sie mutig sein müssen, wenn Sie als Frau auf die Straße gehen? Ist das noch was, wo Sie Mut brauchen, oder ist das jetzt Teil Ihres Lebens einfach?
Also es ist schon in der Tat so, dass die ersten Meter, die ersten paar Minuten gewisse Unsicherheit noch da sind, wo man wirklich argwöhnisch die Blicke der anderen mustert. Aber nach einer bestimmten Zeit merkt man, dass man in seiner Rolle angenommen ist, und stellt ja auch dann fest, dass viele Menschen im Alltag die anderen auf der Straße gar nicht so genau mustern, die das gar nicht merken, wer da an ihnen vorbeiläuft. Und dass eben, also bisher, Gott sei Dank, ich noch keine negativen Erfahrungen habe machen müssen. Dass es das leider nicht der Alltag ist, zeigen halt nach wie vor Vorfälle von transphoben Übergriffen. Da bin ich bisher verschont. Allerdings, wie gesagt, lebe eben ich nicht in der Gänze als transidenter Mensch in eben meiner Frauenrolle, und bin da vielleicht eben nicht das Musterbeispiel für alle betroffenen Menschen.
Und das sind Ihre Erfahrungen in Nürnberg und in München? Also groß in der Großstadt?
Also ich war bisher außerhalb Nürnbergs in der Großstadt oder in anderen Städten noch nicht unterwegs in der Öffentlichkeit. Bisher eben nur in Nürnberg und im Umland. Und wie gesagt, da immer nur sehr positive Erfahrungen gemacht.
Sie sind ja als Mann, als männlicher Kandidat in den Landtag gewählt worden. Könnten Sie sich trotzdem vorstellen, jetzt auch als Frau in den Landtag zu gehen, oder würden Sie sagen, nee, das kann ich meinen Wählern nicht antun?
Da fehlt mir vielleicht ein bisschen noch der Mut. Also das dringende Bedürfnis, die Frau auszuleben, ist da. Auszuleben, sondern zu leben. Mhm. Das dringende Bedürfnis ist da. Das ist permanent da. Auch wenn ich als Mann in Erscheinung tritt, man kann ja eben in die Menschen nicht reinschauen. Ich weiß, wie ich mich fühle, und ich weiß, dass die wenige Zeit, die mein weiblicher Teil bisher zur Verfügung hatte, viel zu wenig ist. Es haben viele gesagt, es hat wahnsinnig Mut gebraucht, oder muss wahnsinnig viel Mut es war wohl wahnsinnig viel Mut notwendig, um dieses Coming-out zu machen, den Mut, wirklich den Alltag als Frau zu bestreiten, der war bei mir bisher noch nicht da. Ich weiß, dass ich diesen Teil meiner Persönlichkeit deutlich häufiger ausleben möchte, wie weit und wie schnell die Transition bei mir vorangeht, ist aber eine Entscheidung, die ich alleine treffe, und von dem, wo ich mich auch von niemandem irgendwo eilen lassen möchte. Aber ich glaube, dass oder ich würde es nicht ausschließen in der momentanen Situation. Das ist aber sehr private und persönliche Entscheidung, wie schnell und wie weit, ob ich gänzlich als Frau leben möchte, das weiß ich derzeit ehrlich nicht. Da muss ich wirklich gestehen, da bin ich auch gerade in einer Phase, wo ich mich auch selber nochmal finden muss. Aber ich glaube, auch das kann ich jetzt gerade erst nach dem Coming Out auch für mich selber herausfinden. Denn wie soll man sich denn selber kennenlernen, wenn man sich selber nicht einmal lieben kann?
Tauschen Sie sich da mit anderen aus oder nehmen Sie sich sogar vielleicht psychologische Hilfe? Weil ich kann mir vorstellen, das ganz allein mit sich auszumachen, ist schon echt schwierig auch.
Das können Sie auf Dauer alleine nicht bewältigen. Hm. Ich glaube, es gibt im Prinzip nur drei Möglichkeiten für die Betroffenen. Oder fangen wir erstmal so an. Das ist nichts, was Sie sich aussuchen können. Ja? Also diese Teil der Identität zu haben, das ist nichts wie ein paar Schuhe, die sie bei Zalando bestellen und dann zurückschicken, weil ihnen die Farbe nicht gefällt oder die Größe nicht passt. Das ist einfach da und das werden sich nicht los. Dementsprechend ist der Zwang, das Bedürfnis, so leben zu können, wie sie sind, eben permanent da und der lässt sich nicht unterdrücken. Und deswegen haben Betroffene im Prinzip drei Möglichkeiten, nicht geoutet, so weitermachen wie bisher, mit zunehmendem Druck, der sich, glaube ich, eben alleine nicht bewältigen lässt. Zweite Möglichkeit wäre sich umbringen. Das ist mit Abstand die schlechteste Möglichkeit, die sie als Betroffenen haben. Auch dafür gibt es überhaupt keine Zahlen. Es deutet aber sehr viel darauf hin, dass transidente Menschen häufiger an Depressionen erkranken und dass sich eben viele dann eben nicht mehr zurechtfinden und den Freitod wählen. Das ist das Dramatische an dieser Geschichte, dass dieses Nicht-Ausleben, Nicht-Leben-Können für viele echt enorm psychische Belastung ist. Und der dritte Weg ist, sich zu outen und so zu leben, wie sie wollen. Ich persönlich warte, sehne den Tag herbei. Auch das ist ein Punkt, wo ich meine, hier braucht es dringend auch politische Änderungen, dass sie als Betroffener über 3 Monate für den ersten Termin beim Psychologen warten müssen, ist, finde ich, unerträglicher Zustand, dass es im Prinzip keine, oder in Bayern zumindest, keine staatliche Unterstützung für Beratungsstellen gibt, dass die Betroffenenberatung hier nur ehrenamtlich ohne staatliche Unterstützung geleistet wird. Das ist ein unhaltbarer Zustand, weil eben diese Leute eben schon auch Beratung und Unterstützung benötigen. Und wie niederschmetternd das ist, dass wenn man weiß, hier braucht man psychologischen Zustand, psychologische Betreuung oder Hilfe, einfach Rat, um sich selbst auch zu finden und sie dann eben erfahren, dass der nächste Termin dann erst in 3 Monaten frei ist und sie sich eigentlich freuen, dass sie diesen Schritt machen und das anerkennen, dass sie da Unterstützung auch anfordern und dann eben 3 Monate warten müssen. Das ist eben auch keine schöne Situation für einen Betroffenen, der eigentlich Unterstützung bräuchte.
Ich war mal bei einer Selbsthilfegruppe von Eltern von transsexuellen Kindern, das gibt es hier in Nürnberg. Mhm. Und die haben so berührend erzählt, also dass die Kleinen schon, also Grundschule oder fängt ganz früh an Grundschule oder so, dass die schon einfach unglückliche Kinder sind und dass die ganz früh rausfinden, dass einfach die in einem tatsächlich dann im falschen Körper leben, genau, diese Kinder. Ja. Und die haben eben für sich so eine Hilfsstruktur aufgebaut mit Ärzten oder so. Die beraten sich jetzt selber natürlich. Und das ist ganz hilfreich, ne?
Ja.
Das ist so entlastend für die Eltern, die alle hinter ihren Kindern stehen. Und die sagen, Hauptsache mein Kind ist glücklich. Egal in welchem Körper, ist doch egal. Aber die brauchen auch sich gegenseitig noch so sehr als Halt und als Hilfsstruktur, um sich eben raten zu können. Das hat mich total berührt, weil es die engen Grenzen unserer Gesellschaft einfach immer wieder so deutlich zeigt, ne?
Ja, diese Selbsthilfegruppen sind wahnsinnig wichtig, nicht nur für Eltern von transsexuellen Kindern, sondern auch für erwachsene Betroffene, die sich gegenseitig Halt geben. Aber ich glaube, das kann professionelle Beratung und Unterstützung nicht ersetzen. Und dass die Beratungsstellen und Telefone von Ehrenamtlichen allein geleistet werden, ist ein unhaltbarer Zustand. Und das kreide ich der neuen bayerischen Staatsregierung wirklich ganz stark an, dass das Thema queere Politik mit keiner Silbe erwähnt wird. Aber dieses Bayern ist wesentlich bunter als das Papier, auf dem der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde.
Ja, Freiheit. Freiheit ist ein Thema, was Transsexuelle oder Transidentitäre betrifft, aber was auch immer noch 50, sogar 51% der Menschen betrifft, und zwar Frauen. Und von Freiheit, Selbstbestimmung, sexueller Unabhängigkeit handelt der neue Film Female Pleasure. Und wir haben mit der Regisseurin Barbara Miller gesprochen. Aber Ute, du hast den Film gesehen. Erzähl doch mal kurz, worum es darin geht.
Also ich war extrem beeindruckt. Es geht um 5 Frauen, die in Japan, die in ursprünglich in den USA, also in New York, in Somalia und Indien und auch in Deutschland für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen kämpfen. Also da ist eben eine Frau dabei, die sich gegen die Genitalverstümmelung wendet, die sie selber auch erlebt hat und dagegen ankämpft. Und da war echt eine Szene, wo sie an so einem Plastilin-Modell jungen Männern zeigt, wie die Beschneidung tatsächlich in aller Welt noch gemacht wird. Und da musste ich wirklich weinen, weil das war so, ist mir so nahe gegangen.
Mhm. Den Ausschnitt habe ich gesehen, die Männer waren auch ganz fürchterlich betroffen davon, ne?
Die machen eine ganz wichtige Arbeit. Mhm. Und die anderen Frauen, die erzählen eben auch sehr beeindruckend. Eben die Deutsche, die Doris Wagner, war in einem katholischen Orden und ist dort sexuell missbraucht worden und hat darüber ein Buch geschrieben. Also es geht darum, dass es starke Frauen sind, die sich dafür einsetzen, dass endlich die sexuelle Lust der Frauen nicht mehr tabuisiert wird.
Es gibt auch ein neues Buch, ein Aufklärungsbuch, das in der Schweiz erschienen ist. Das habe ich, glaube ich, auch im Trailer gesehen oder so. Da ist die Klitoris der Frau nicht eingezeichnet. Also das Lustzentrum der Frau gibt es in diesem Buch nicht. Das sagt also doch eigentlich alles aus, oder?
Ich denke, in den meisten Biologiebüchern in den Schulen wird nicht über die Klitoris gehandelt.
Und wenn, dann wird sie vielleicht gezeigt, aber nicht deren Nutzen irgendwie weiter ausgeführt, oder?
Mhm. Genau, von daher wird das gleich ein super spannendes Gespräch. Und wir sind froh, dass wir die Barbara Miller am Telefon haben.
Unsere Frau der Stunde.
Barbara
übrigens.
Miller, genau.
Ja. Bitteschön.
Wir haben ja jetzt das Jahr 2018 und nach Ihren Erfahrungen mit dem Film, wie sexuell selbstbestimmt ist denn die Frau heutzutage in dieser Welt?
Also ich habe mich jetzt ja 5 Jahre mit diesem Thema beschäftigt, um diesen Film Hashtag Female Pleasure zu machen. Und ich muss sagen, also nach meiner Erfahrung liegt es leider noch ganz sehr viel im Argen. Und es ist halt weltweit wirklich so, dass Frauen nicht so selbstbestimmt in der Sexualität sind oder sein können, wie wir das eben eigentlich denken oder wünschen oder wie das eigentlich 2018 sein sollte.
Sie haben ja 5 wirklich sehr beeindruckende Frauen in Ihrem Film. Ich musste teilweise auch wirklich weinen, gerade als es um diese Genitalverstümmelung ging. Das war so wahnsinnig beeindruckend. Was war denn für Sie, weiß ich nicht, wenn es das gibt, das der spannendste Moment oder die größte Offenbarung auch bei Ihren Begegnungen mit diesen 5 Frauen? Was hat Sie denn am meisten berührt?
Also was mich am meisten beeindruckt hat von diesen Frauen, ist schon ihre Stärke. Also irgendwie, die haben zum Teil wirklich unglaubliche Geschichten, die haben schwierige Situationen erlebt, sie kommen aus zum Teil wirklich Religionen, Kulturen, Gesellschaften, die ihnen immer gesagt haben, du bist nichts wert, weil du eine Frau bist, dein Körper bringt die Sünde in die Welt. Und dass diese 5 Frauen es geschafft haben, sich daraus zu befreien und heute mit so einer positiven Kraft dastehen, auch wenn sie angefeindet werden oder großen Schwierigkeiten begegnen, aber doch irgendwie daran glauben und dafür kämpfen, dass sich etwas verändert. Also das war für mich wirklich eigentlich das Beeindruckendste beim Ganzen.
Also am absurdesten wird es ja bei dem Beispiel aus Japan, ne, wo es diesen Peniskult gibt, aber man die Klitoris nicht als Kunstwerk als spielerisches Objekt zeigen darf und wo ja die Künstlerin da ja auch vor Gericht steht und ihr mit Haft gedroht wurde. Also das war ja so absurd. Wie erklären Sie das denn, dass es heute wirklich weltweit noch überhaupt geht, dass weibliche Lust so eingegrenzt wird, dass Frauen sich noch rechtfertigen müssen, wenn sie offensiv mit ihrer Lust umgehen? Warum verändert sich da Gesellschaft so wenig?
Also warum wir heute immer noch genau an diesem Punkt stehen, das habe ich auch nicht rausgefunden, warum wir nicht noch viel weiter sind. Aber eben, ich habe mich mehr auch damit beschäftigt, woher kommt das? Und ich habe dann wie in den fünf Weltreligionen, Weltkulturen, das vermischt sich ja auch, geforscht, woher kommt das? Und in allen heiligen Schriften steht, ja, wurde uns immer eingebläut, ja, der weibliche Körper, der ist minderwertig, die weibliche Sexualität, das ist die Sünde, ist ja auch bei uns so, also irgendwie eben die Eva hat durch ihren Körper, physischen Körper anscheinend den Adam dazu gebracht, vom Baum der Erkenntnis, was ja eigentlich super wäre, zu essen. Also ich habe wie das Gefühl, das ist so über die Jahrtausende immer weitergetragen worden und ist uns aber heute, weil wir auch nicht mehr so religiöses Leben in unserer westlichen Welt, gar nicht mehr so bewusst, aber dass das eigentlich ganz tief in uns wie verwurzelt ist, weil uns das immer gesagt wurde und dass wir da eigentlich viel mehr hinschauen müssen, wie geht es uns überhaupt heute? Eben, wo stehen wir? Also haben wir Frauen auch die Möglichkeit, vor allem auch den Mut, irgendwie hinzustehen und darüber zu sprechen, was wir eigentlich möchten und was für uns wichtig ist.
Sie wollen eben zu sehen. Sie wollen ja mit Ihrem Hashtag Female Pleasure auch etwas in Bewegung bringen. Funktioniert das schon? Merken Sie schon in den sozialen Medien, dass sich da was formiert oder dass sich Frauen da austauschen mit Ihrem Hashtag?
Also ich habe jetzt gesehen, es hat wirklich angefangen. Eben, also die fünf Protagonistinnen des Films sind natürlich sehr stark auch daran, von ihren Aktivitäten unter dem Hashtag zu erzählen. Der Film ist jetzt in Deutschland angelaufen. Da haben ja Leute wie zum Beispiel Campino von den Toten Hosen und Musiker und Leute aus der Schweiz auch irgendwie gepostet, gesagt, wir wollen, dass sich was verändert, ihr Gesicht gezeigt. Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein Aufbruch da und das ist auch total toll zu sehen.
Was müsste sich denn oder wie könnte sich denn Gesellschaft schneller verändern? Haben Sie eine Idee? Also ich glaube, es kommt auch in Ihrem Film das Beispiel, dass ja die Klitoris in vielen Biologiebüchern in Schulen gar nicht auftaucht, dass die gar nicht existent ist, dass also über weibliche Lust auch in Schulen oder bei der Erziehung überhaupt nicht geredet wird. Also was könnte denn ein Ansatz sein, wenn man so feministisch ungeduldig ist und sagt, Mensch, wir sind doch so viele starke Frauen eigentlich, die zu ihrer Lust stehen. Es gibt ja schon so viele von uns. Was könnte denn, unabhängig von Ihrem Film, der denke ich schon viel bewegt, weil er einfach sehr beeindruckend ist, was könnte denn noch so eine Bewegung pushen zusätzlich? Haben Sie eine Idee?
Also da kommen wir eben, das eine ist sicher, dass ich denke, es ist wirklich wichtig in der Erziehung, Mädchen zu ermächtigen, Mädchen zu erlauben, dass sie ihren Körper entdecken, wie man bei Jungs findet man das ja immer süß, wenn sie so einem Pimmelchen rumspielen. Bei Mädchen schlägt man auf die Hand und sagt, lass das da unten, du sollst dich nicht anfassen. Also dass wir anders unsere Kinder erziehen, anders mit Kindern umgehen und Mädchen eben wirklich die Möglichkeit geben zu merken, ja, ich habe ein Lustorgan, mein Körper, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Dann denke ich wirklich viel offene Kommunikation, auch in den Partnerschaften. Also dass Frauen sich auch mehr getrauen, wirklich zu sagen, was sie möchten und dass Männer dafür offen sind auch. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass Männer, die, das gibt es für uns sicher viele, auch eine lustvolle, partnerschaftliche, gemeinsame Sexualität erleben möchten, das auch offener kommunizieren und sich auch gegen Männer stellen, die den Sexismus fördern oder die denken, das muss jetzt noch 2 Millionen Jahre so weitergehen, dass die Frauen eben nicht sexuell lustvolle Wesen, selbstbestimmte sein dürfen und eben nicht nur Sexobjekte, die den Mann befriedigen.
Also Sie haben ja auch, sprechen ja auch immer wieder offen an, dass die Pornoindustrie einfach so das Bild natürlich verstärkt der Frau, die nicht selber Lust hat, sondern Lust bringt sozusagen. Kampf gegen, wir haben nämlich auch eine Folge gemacht, eine MBD-Folge über Pornos und über feministische Pornos. Glauben Sie, dass feministische Pornos da was ändern können oder dass sie den Blick wirklich ändern können? Oder sind Sie generell gegen Pornografie und sagen, nee, es ist eigentlich immer ein Abbild von etwas, was man ganz individuell erleben sollte.
Also ich bin eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht dagegen, dass man Sexualität nicht jetzt in einem Film zeigen soll oder Sexualität, lustvolle Sexualität auch nicht einen Film nicht darüber machen soll. Ich finde das sogar wichtig. Das könnte ja auch für viele Kinder und Jugendliche wirklich etwas sein, wo sie etwas lernen können. Aber das Problem sehe ich wirklich dort, wo dieser, was zum Mainstream-Porno geworden ist, eben, dass sich Sexualität mit Gewalt, mit Erniedrigung gegen Frauen vermischt und dass eben zum Beispiel die Klitoris in den Mainstream-Pornos gar nicht vorkommt. Also es geht nicht darum, dass die Frau Spaß daran hat und einen Orgasmus hat, sondern es geht darum zu zeigen, dass man mit ihr alles machen kann und der Mann hat einen Orgasmus.
Ja.
Also ich glaube, dass wir mit Pornografie, die eine andere Art der Sexualität zeigt, eine gleichberechtigte, respektvolle, lustvolle, zärtliche, eben auch den Frauen in der Realität wirklich lustbereitende Sexualität, dass das durchaus ein gutes Lernstück auch für Jugendliche sein könnte, die ja sehr viel Pornos auch konsumieren.
Mhm. Haben Sie schon ein nächstes Filmprojekt im Kopf? Eine Idee?
Ich habe eigentlich während dem Film habe ich mich immer gefragt, ja, wie geht es eigentlich den Männern mit ihrer Sexualität? Also ist es so, dass sie irgendwie die Moment, wie es ist, dass sie das total toll finden oder eben kommt das aus der Angst, aus Verunsicherung, aus dem Angst zu versagen? Und ich würde eigentlich gern da wirklich mal hinschauen und auch diese Idee der männlichen Sexualität wirklich mal durchleuchten. Ist es wirklich so, dass sie immer wissen, was sie wollen und dass sie eben, wenn man die Religion jetzt anschaut, auch irgendwie triebgesteuerte eigentlich Wesen sind, die sich nicht kontrollieren können? Das ist auch so ein unglaubliches Bild, das eigentlich da auch von der männlichen Sexualität gezeichnet wird. Also würde es mich halt einfach interessieren, ja, wie ist es wirklich?
Ja, also das finde ich höchst interessant, denn anscheinend ist ja die männliche Sexualität die Wurzel allen Übels. Aber ich frage mich, warum haben Männer ein Interesse daran, die Sexualität der Frauen zu unterdrücken? Weil im Endeffekt haben sie doch selber nichts davon. Und der Mann an sich ist doch nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann an sich so bösartig ist, dass er wirklich eine Partnerin möchte, die keinerlei Lustgefühle hat. Deswegen fände ich es wirklich super interessant, eben auch mal eben an die Wurzel zu gehen und zu schauen, was ist eigentlich mit der männlichen Sexualität los? Und ist die Religion schuld an allem? Und was hat die Religion eigentlich für einen Nutzen davon, wenn weder Frauen noch Männer am Ende glücklich sind mit ihrer Sexualität?
Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Eben, wenn man so, auch im Film habe ich ja wirklich versucht herauszufinden, woher kommt das? Und dann sieht man, in allen Heiligen Schriften wird eigentlich genau diese weibliche Sexualität verteufelt, als das Böse dargestellt, aber auch eben die männliche Sexualität möglichst kontrolliert. Und wenn man das wirklich anschaut, dann hätte die Religion oder die, es ist ja nicht die Religion oder der Glaube an sich, sondern diese Institutionen oder diese sind halt vor allem Männer, die sich ermächtigt fühlen zu sagen, ich bin der Vertreter Gottes auf der Erde oder ich sage euch, wie Religion wirklich ist. Die haben natürlich einen Machtzuwachs, weil man kann darüber natürlich immer den gläubigen Menschen sagen, du hast wieder irgendwas Schlimmes gemacht. Du musst Buße tun. Also es ist natürlich eine Art von Machterhalt, wenn man den Menschen eigentlich sagt, ja, Sexualität ist ganz schlimm und wenn du daran denkst, dann begehst du schon Sünde. Und
ja, ich denke,
leider natürlich eine Möglichkeit, eben um die Macht zu zementieren.
Es geht wie immer um Macht, habe ich so das Gefühl, aber es geht auch um Kontrolle. Also der Mensch will sich anscheinend irgendwie immer unter Kontrolle halten und ich habe das Gefühl, die Männer der Weltreligionen haben vielleicht die Angst, dass wir alle in Sodom und Gomorra versinken würden, wenn wir unsere Sexualität nicht kontrollieren würden und es kein Staat und keine Gesetze mehr möglich wären. Ist es das vielleicht? Keine Ahnung. Also das finde ich wirklich mal sehr interessant, das zu untersuchen.
Ja, ich glaube, dass das dann, also wenn wir einen entspannten Umgang mit Sexualität hätten, dann wäre sie auch nicht, wahrscheinlich eben gar nicht so präsent, sondern wäre einfach ein Teil unseres Lebens. Aber sie ist ja eben überall präsent. Fast jedes Produkt wird über den weiblichen Körper, also durch sexuelle Reize in dem Sinn verkauft. Dieses ganze Sexiness-Diktat heute auch vor allem für junge Frauen. Also das ist ja wirklich omnipräsent. Aber ich weiß nicht, ob der Mensch an und für sich so ein eben Wesen wäre, das sich dann nur mit Sex beschäftigen würde. Ich glaube
es eigentlich auch nicht. Wobei ich die Bilder von der Werbung, die am Anfang in dem Film zu sehen sind, so erschreckend gefunden habe. Weil ich gedacht habe, haben sie die über Jahrzehnte zusammengesucht oder was? Das kann doch nicht sein. Also es ist an mir vorbeigegangen. Also auch eine Frau mit geöffneten Beinen sitzt da und was, we are open, ist dann der Text dazu. Ich weiß nicht,
Genau, also es ist
Wahnsinn.
Ja, American Apparel, das ist noch nicht so lange her. Also das ist
Wahnsinn.
Ja.
Also wenn man es nicht anders wüsste, könnte man denken, sie haben das erfunden. Also
ja, leider ist es nicht so. Leider ist es nicht so. Und es ist vielleicht Werbung von den letzten 5 bis 10 Jahren, also die ganzen Werbungen, die davor kommen. Und es hat eben, für mich hat das schon auch etwas mit diesem Ausdruck eben der Pornoindustrie, die Frau muss erniedrigt werden, muss klein gemacht werden, ist zwar total sexy, aber dieser ganze Gang-Rape, diese Haltung auch irgendwie, also das drückt sich ja in diesen Werbungen, aber sehr oft auch dann eben in den Mainstream-Pornos aus. Und ich glaube, also mir war es einfach wichtig, dass wir wieder mehr hinschauen, weil wir sind uns so gewohnt an diese Bilder und an diese Art, mit dem weiblichen Körper umzugehen, eben als ein Objekt. Und
aber letztlich bleibt die Frage offen, ob Männer und was Männer davon haben. Also rein sexuell, ne? Beim Sex, wenn eine Frau keine Lust empfindet, was hat ein Mann davon? Die Frage ist doch,
ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es, ich kann es mir nicht erklären. Also eben das Interessante ist irgendwie, im Film wird auch gezeigt, wie zum Beispiel die eine Protagonistin Leila Hussein zu den Maasais geht und wie da eigentlich das darüber sprechen, über dass die Frauen dann keine Lust empfinden, weil sie zum Beispiel genital verstümmelt sind. Das bringt bei den Männern auch her, wo sie sagen, ja, eigentlich möchte ich, dass meine Partnerin Lust empfindet. Aber sie haben sich wie gar nicht überlegt, woher das kommt, dass das eben nicht so ist. Mhm. Und dass eigentlich das Sprechen darüber da ganz viel Umdenken auch ermöglicht.
Ja, das also fand ich auch eine beeindruckende Szene, die Männer da, fand ich.
Ja.
Die auch so hilflos eigentlich waren. Die waren ja total hilflos eigentlich.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist wirklich, und auf die eine Seite natürlich auch gibt es ja diese Szene, wo Leila Hussein sagt, ja, eben, es geht ja so ein Chor durch die ganze Welt der Frauen, die einen Orgasmus vorspielen. Mhm. Also auch so dieses, eben als Frau sagt man dann lieber nicht, du, es gefällt mir nicht oder es wäre toll, wir würden es anders machen, sondern ja, man gibt dem Mann auch wieder dann das Gefühl, es ist alles wunderbar, obwohl es vielleicht nicht so ist.
Also da ist noch viel zu tun.
Ja, leider.
Ja, leider. Aber der Film ist schon ein toller Schritt. Also ich fand ihn wirklich sehr beeindruckend. Genau.
Ich werde ihn mir jetzt auch definitiv demnächst im Kino ansehen. Vielen, vielen Dank dafür.
Kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Was hat dein feministisches Bewusstsein in letzter Zeit geschärft?
Also ich bin sehr stutzig geworden, muss ich sagen. Ich habe eine große Anzeigentafel gesehen von der Sparkasse. Und da ist zu sehen, eine Frau auf dem Motorrad, wild zerklüftete Landschaft, also ne, die unabhängige Frau allein im Motorrad unterwegs. Und der Text ist, unabhängig ist einfach, jetzt beraten lassen, damit Frau später finanziell abgesichert ist.
Zeig mal, das ist ja unglaublich. Oh Mann.
Und ich finde es krass, weil für mich steckt doch dahinter die Haltung, Frauen von alleine sind immer noch nicht so weit, dass sie daran denken, sich vielleicht finanziell abzusichern. Oder es ist noch was Besonderes, wenn Frauen sich alleine unabhängig von dem Mann...
Da ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist es natürlich schon so, also aber eigentlich ist es eher so, dass verheiratete Frauen sich weniger um ihre Altersvorsorge Gedanken machen oder zu wenig. Bei Bayern 2 habe ich ein Interview gehört mit einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und die hat eben schon gesagt, dass auch junge Frauen einfach heiraten und sich keine Gedanken machen, dann in Teilzeit gehen, die Kinder erziehen, sogar daheim bleiben und sich keinerlei Gedanken darüber machen, dass sie derzeit nicht in die Rentenkasse einzahlen und dass, wenn sie sich von dem Mann trennt oder er sich von ihr, dass sie dann wirklich dumm dasteht. Erstens fällt mir dazu ein. Zweitens, Unabhängigkeit ist nicht einfach für eine Frau. Es ist wirklich, wirklich schwierig, diesen Weg zu beschreiten. Ich meine, als Frau, die nicht... Also Unabhängigkeit bedeutet für mich zum Beispiel auch nicht verheiratet zu sein.
Das ist, findest du es immer schwer?
Nicht verheiratet zu sein? Weil immer wieder, vor allem ältere Männer, es komisch finden, dass du mit 38 als Frau noch alleine in einer Mietwohnung lebst und keinerlei Bedürfnis hast, eine Familie zu gründen.
Stimmt, eine Freundin hat mir erzählt, sie datet über so Plattformen und er hat das Gefühl, wenn da drin steht, dass sie ist Mitte 40, dass sie noch nie verheiratet war, dass da viele Männer stutzen und denken, stimmt mir irgendwas mit ihr nicht.
Wobei ich auch viele Freunde habe, natürlich Freunde, die auch nicht so konservativ drauf sind, die sagen immer wieder, Lisa, du lebst echt Unabhängigkeit, also du bist für mich Sinnbild einer unabhängigen Frau. Ich finde es echt cool, wie du das durchziehst. Aber allein schon, dass sie das so betonen müssen, zeigt ja, dass es ungewöhnlich ist.
Ja, aber das spricht ja eigentlich für die Werbung. Dann könnte man sagen, boah, die Sparkasse klärt jetzt die Frauen darüber auf, dass sie dafür sorgen müssen, dass sie nicht nur unabhängig sich fühlen, sondern auch noch finanziell das Ganze absichern.
Ja, mich nervt es, dass da steht, Unabhängigkeit ist einfach, weil so einfach ist es nicht. Die tun so, als ob ich jetzt die ganze Zeit nichts Besseres zu tun hätte, als durch die Welt zu reisen, hier und da rum zu daten, mein Haar weht wild im Wind und ich mache mir keinerlei Gedanken darum, wie es mal später aussieht. So einfach und so toll, wie das da dargestellt wird, ist es ja eigentlich gar nicht.
Also mich regt eher auf, dass die das Gefühl haben, sie müssen Frauen noch darüber aufklären, wie finanzielle Absicherung geht oder dass das wichtig ist, so als wüssten sie das weniger als die Männer. Das regt
oder, dass
auf.
Sie sagen, wenn eine Frau Unabhängigkeit ist, dann hat sie keinen Mann, also hat sie keine Absicherung.
Oder so.
Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, glaube ich. Und das ist unsäglich.
Ja.
Aber es ist wieder so vergiftet. So, liebe Frauen, wir kümmern uns jetzt auch um euch. Wir haben euch als Zielgruppe erkannt. Kommt zu uns.
Und ich glaube, dass sie das sogar noch mit dem Gefühl machen, dass sie was Gutes tun.
Ja, und dass die Frauen sich identifizieren mit dieser wilden Frau auf dem Motorrad, die ja total emanzipiert wirkt.
Genau, voll das Klischee wieder.
So, Ute, das war jetzt echt ein langer Podcast. Es war richtig viel Stoff drin. Du hast mir gerade gesagt, dass du schon eine Idee für unsere nächste Podcast-Folge hast.
Ja, ich finde, wir sollten was über die Frage machen, ob Feministinnen auch Liebeskummer haben.
Totaler Quatsch, sag ich, weil warum sollen Feministinnen keinen Liebeskummer haben? Also ich mache ja auch die Erfahrung, dass Leute denken, ich wäre zur Liebe nicht fähig, weil ich Feministin bin und ich könnte niemals einen Freund haben. Aber das ist totaler Quatsch.
Dann überlegen wir uns doch was anderes, oder?
Ja.
Okay.
Ich finde, sowas, darüber sollte gar nicht gesprochen werden.
Doch, darüber muss gesprochen werden, aber vielleicht nicht im Podcast.
Okay, dann gehen wir gleich noch was trinken. Es ist schließlich
Wochenende. Genau, wir haben noch Naturradler, also.
Super. Heinz, danke Heinz.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.